Deutsche Jugend ist brav. Sie ist unkritisch gegenüber Staat und Gesellschaft und sauber. Von der deutschen Jugend 67 ist keine Revolution zu erwarten.
Völlig unvorhersehbar strömen Horden aufmüpfiger Studenten auf die Straßen der Bonner Republik und wagen es, ungewaschen das postnazistische Deutschland zu kritisieren. Mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll wollen sie das System zu Fall bringen. Nur, der große Umsturz bleibt aus.
Während die 68er noch ihren Woodstock-Fantasien nachtrauern, brechen die 70er an. Disco regiert das Nachtleben. Und eine neue Avantgarde junger Wilder steht in den Startlöchern, bereit, das System aus den Angeln zu heben. Was passiert, wenn Rock'n'Roll auf Punk trifft? Und wie der Abgesang auf eine überschätzte Generation klingt? Das erfahrt ihr heute bei Episode 1. Also steigt ein und lasst euch mit uns vom Nachtfieber durch die Straßen Berlins treiben. Wir haben mal Schaltnacht gesehen.
Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder alle da seid. Geht's euch gut? Ja? Herzlich willkommen bei Episode 1. Diese Woche wie immer mit mir, Felix, und mit Küppi und Simon.
Hi.
Guten Tag.
Und wie jede Woche reden wir auch heute wieder über ein kleines Schmankerl des deutschen Films. Und diese Woche geht es um Asphaltnacht. Es ist ein Film, der gut zum Film vom letzten Mal passt, zu Verlierer, wie wir festgestellt haben. So ein bisschen durch Zufall, so ein bisschen mit Absicht. Und es ist ein, soll man sagen, ein Rock'n'Roll-Film? Oder vielleicht das kürzeste Road-Movie der Welt oder sowas?
Es wird viel Musik gespielt.
Ja, ist auf jeden Fall ein Musikfilm, ja.
Ja, aber vor allem viel Musik, die vorproduziert wurde. Es ist sehr viel Musik vom Band. Es gibt eigentlich nur wenig Musik, die live dann noch dargeboten wird. Weil ich selbst beim Aufnehmen dachte ich mir so, was? Klingt mir doch auch alles ein bisschen nach Fake.
Das stimmt, im Gegensatz zu dieser Live-Konzert-Szene bei Verlierer zum Beispiel.
Ja, genau.
War das hier alles relativ playbackig. Dabei ist es ein Film, der eigentlich dieses ganze Playback-Gedöns kritisieren möchte, ne? Eigentlich da voll dagegen ist.
Oder auch nicht, ich weiß nicht. Eigentlich geht es ja auch darum, dass alles Plastik ist und alles eh schon mal da war und alles auch schon sich... Ja, die ganze Zeit, ich weiß nicht, der ganze Film ist ja...
Alles so wiederholt sich.
Ja, alles wiederholt sich und im Endeffekt sind die Helden ja auch das, was sie nicht sein wollen. Also eigentlich ist es irgendwie passend, dass die Musik vom Band kommt.
Worum geht es? Es geht um Angel, heißt er, ne?
Angel.
Angel, einen alternden 68er Rocker.
Alternd...
Er soll aber alternd sein, glaube ich, in dem Film.
Also der Film spielt 1980, muss man
das sagen. Das sollte man dazu erwähnen, genau. Er spielt 1980 und Angel ist also ein 68er Rocker, der nicht alt ist, aber anscheinend seine Sturm- und Drangjahre so hinter sich hat und jetzt gezwungen ist, Songs für ein Studio aufzunehmen, dass das immer in so Disco-Mucke umwandelt irgendwie. Also er sieht eigentlich sich damit konfrontiert, dass seine Revoluzzerzeit darin geendet ist, dass er Disco-Songs produziert.
Ja, also das Studio gehört ihm zumindest anteilmäßig.
Ja.
Genau. Und er produziert nicht die Disco-Songs, er ist eher dabei, er will nochmal seinen großen Hit raushauen.
Ja. Aber er hat keinen.
Er bastelt ja an seinem Song und kommt einfach nicht weiter.
Also an seinem persönlichen Wind of Change.
Ja.
Und anscheinend arbeitet er schon lange Zeit daran, während sein Partner einfach einen Disco-Hit nach dem anderen rausscheißt und damit halt die Kohle irgendwie reinholt.
Diesen Partner, den hätte ich übrigens gerne mehr gesehen, weil es so ein Hamburger ist, der die ganze Zeit so ein bisschen Hamburger schnackt und hat Disco-Mo gemacht. Der war ganz cool. Auf jeden Fall ist er so ein bisschen so wie dieser verkrachte Literaturprofessor, der seit Jahren seinen unvollendeten Roman in der Schublade hat.
Ja.
Nur dass er da seinen Song hat, mit dem er einfach nicht weiterkommt. Und dann trifft er aber eines Nachts, spielt in West-Berlin, glücklicherweise den 17-jährigen Punk, Johnny Loser, der in seinem Auto sitzt. Das ist, glaube ich, die Story dahinter, nicht wahr?
Ja, die beiden driften dann so ein bisschen gemeinsam durch die Berliner Nacht.
Mhm. Erleben ihre Asphaltnacht. Ich meine, eigentlich ist ja der Film auch nur dazu da, um die Entstehungsgeschichte dieses Songs zu erzählen. Ne?
Und da haben wir schon ein Riesenproblem, was ich mit dem Film habe.
Oh, früh.
Ja, wenn du also so eine Story machst, quasi der Weg zum perfekten Song, dann muss der Song natürlich am Ende irgendwie auch geil sein. Und ich weiß nicht, ob man da überhaupt, wenn man so eine Erwartungshaltung aufbaut, es überhaupt irgendwie einlösen kann. Jetzt macht der Film, baut der Film aber diese Erwartungshaltung, und du schon während Angel an diesem Song schreibt, denkst du dir halt schon so, oh, das klingt echt nicht gut.
Lass ihn in der Schublade, Junge. Ist gut, es gibt Gründe, dass ihr nicht zu Ende kriegt.
Vielleicht kannst du noch umschulen. Und dir gehört die Hälfte von so einem Studio. Keine Ahnung, mach irgendwas anderes mit deinem Leben.
Hätte vielleicht eher die Karriere von Fraktus weiterverfolgen sollen und gucken, ob er vielleicht mit denen zusammenarbeitet, statt an seinem alten Rock festzuhalten.
Rock, in Anführungszeichen.
Ja, das ist, ich fand es generell einfach, ehrlich gesagt, fand ich die Musik einfach viel zu aufdringlich in dem Film. Also er ist natürlich jemand, der ja dieser alten Zeit, diesem alten Rock, den er damals auch gemacht hat, irgendwie hinterher trauert, sich darin noch badet und sich halt entsprechend auch zum Beispiel seinen Lieblingssong immer und immer wieder anhört und der Zuschauer dann auch gezwungen ist, Songs immer und immer wieder zu hören, weil das Kassettendeck in seinem Auto eigentlich permanent in Beschäftigung ist. Und das hat mich halt einfach sehr gestört, weil ich einfach immer so zugekleistert wurde mit Musik. Ich konnte auch nicht sagen, war das jetzt mal der gleiche Song oder war das andere. Es klang irgendwie alles sehr ähnlich. Dass der Film mir erstmal so die Lust an dieser Musik total verdorben hat, dass ich auch deswegen auch keinen Effekt hatte am Ende, als dann sein Song rauskam.
Den wir auch dreimal hören, glaube ich.
Nee, ja, den hören wir aber mehrmals, das ist ja auch mal nervig. Da hat er ihn produziert und dann natürlich ist das dann der neue Song, der dann noch in seinem Auto immer wieder nochmal durchläuft. Und da sag ich mir auch so, jetzt haben sie den Höhepunkt und dann reiten sie den auch noch tot. Kann man natürlich auch drüber reden, ob das alles natürlich auch geplant ist.
Ich würde ja eigentlich mal gerne zwei, drei Akkorde davon hier so anspielen, aber wahrscheinlich verklacken es dann die GEMA direkt, ne? Und dann
vielleicht kann's ja der Organist spielen auf der Orgel.
Ja, vielleicht. Vielleicht kann der uns ja mal kurz hier so zwei, drei Töne geben. Ja.
Hey Mike, der junge Mann will mal deine Version hören.
Also was natürlich an diesem Film irgendwie schon spannend ist, ist natürlich wieder dieses Meandern oder dieses einfach irgendwie rumfahren, cruisen durch Berlin, an verschiedene Schauplätze immer mal wieder vorbeizukommen, immer irgendwelche Begegnungen zu haben. Man hat eigentlich das Gefühl gehabt, der Film wurde zu 80% improvisiert oder jetzt fahren wir mal hier hin und jetzt passiert hier irgendwas. Das hat natürlich so eine Atmosphäre geschaffen. Das war natürlich an sich ganz nett, aber ich habe auch gemerkt, dass ich selber auch ein bisschen abgedriftet bin, während die Jungs da im Auto in eine Richtung gefahren sind, sondern ich mit meinen Gedanken ganz woanders gewesen.
Wobei ich für mich auch sagen muss, selten hat West-Berlin so langweilig ausgesehen. Ich meine, es wird immer so als diese Szene-Ecke der Rock- und Punk- und Kunstszene der 70er und 80er beschrieben und wenig davon taucht eigentlich auf in den Film.
Ja, das stimmt. Aber ich weiß auch nicht, was eigentlich der Film einen dann so mitgeben möchte. Ne? Was will er eigentlich, man erfährt ja auch nicht viel mehr über die Figuren als das, was wir jetzt auch beschrieben haben, nämlich dass wir so wandelnde Typen sind, die immer wieder eigentlich so One-Note-Characters, die immer wieder so das Gleiche wiederholen und wiederholen. Unser junge Johnny Loser, der halt ein Punk durch und durch ist, alles immer so ein bisschen hinterfragt, dumme Kommentare gibt, rotzfrech, im wahrsten Sinne des Wortes, muss immer überall hinspucken, verabschiedet sich mit den Worten Schrott und Asche, generell ist das so sein Catchphrase, glaube ich, so.
Kein guter Catchphrase.
Nein. Mach's gut, Johnny, Schrott und Asche. Okay.
Ja, okay, was auch immer. Cool.
Ja. Also ähnlich wie bei Verlierer kann man auch sagen, ist hier, sind ja auch wieder Laienschauspieler am Werk. Ich weiß nicht, ob es ganz fair ist, aber die beiden Hauptdarsteller zumindest sind, glaube ich, danach ziemlich in der Versenkung verschwunden. Die Nebendarsteller haben teilweise mehr Karriere gemacht als die Hauptdarsteller. Ja, auch das merkt man. Also die Dialoge werden echt schauderhaft geschauspielert.
Oh ja.
Dafür, dass es um Musik geht, ist gerade was die Stimmen angeht, also die Schauspieler arbeiten überhaupt nicht mit ihren Stimmen und klingen so tonlos im Endeffekt, dass überhaupt gar nicht so ein Feeling aufkommt. Und diese Dialoge wollen ja alle unglaublich cool sein.
Ja.
Aber das kommt halt nicht rüber, wenn das immer nur so dahergenuschelt ist und alles so auf einer Tonlage passiert. Ja, da kommt natürlich nichts rüber.
Haben wir da mal einen coolen Spruch kurz irgendwie? Einen pseudo-coolen Spruch, den wir kurz reinspielen
können? Ja, Regie spielt das mal ein.
Regie macht man kurz. Ja.
Das ist mein Auto. Doch, ich nicht. Und? Ja, war schon. Wie bist du hier reingekommen? Was willst du hier? Ich will gar nicht. Ich sitze hier bloß, wenn mir die Musik gefällt. Starker Song, oder? Ich bin so sentimental. Warte mal, bis er fertig ist. 68 CD ist geerbt. Start, lass sehen. Und du meinst, glaub ich auch nicht, dass ich ein Freak von alten Gitarren bin.
Und eine Rolle von nichts Geschichtsloses.
Sehr geistreich.
Das ist auch mein Hauptproblem gewesen eigentlich bei dem Film. Ich dachte die ganze Zeit so, das ist ja vielleicht sogar eine ganz, ganz coole Prämisse irgendwo in seinem Herzen. So ein Film, für mich war das wie so eine Bestandsaufnahme des Jahres 1980. So ein Film, der gemerkt hat, okay, diese 68er kommen so langsam so in den nächsten Lebensabschnitt und müssen sich mit dem auseinandersetzen, was sie bisher geschafft haben, was sie so wollten. Und da kommen diese neuen jungen Wilden, diese Punks. Und so zwei treffen aufeinander und können sich aneinander reiben und man kann so, ja, so eine Bestandsaufnahme machen. Wer hat eigentlich was erreicht? Und gleichzeitig kann man so darüber reflektieren, was diese Punk-Bewegung ausmacht und was die 68er-Bewegung ausgemacht hat. Und die beiden cruisen halt. Eigentlich soweit alles ganz cool und labern über Rock'n'Roll. Aber ja, leider sind die beiden Typen echt hölzern gewesen.
Das ist auch der Unterschied zu Verlierer, finde ich. Also wo Verlierer keine grandiose Story hatte oder so, aber eben jeder Charakter irgendwie fasziniert hat und man das Gefühl hatte, irgendwie, oh, da wurde das hat Herz. Der ganze Film hatte ja irgendwie so Herz.
Und selbst Campino konnte es nicht versauen.
Nee, selbst Campino konnte es mit genau, aber an Campino aus Verlierer muss ich oft denken, weil er ja auch so ein unglaublich cool sein wollte in Verlierer.
Mhm.
Oder sich so unglaublich cool gefühlt hat. Und hier hast du irgendwie das Gefühl, so, der Film will auch so unglaublich cool sein, aber er ist es halt einfach nicht und es kommt auch nie wirklich die Liebe, also ich habe auch Angel nie wirklich dieses Drama abgekauft, ja. Dieser Typ zu sein, dieser abgefuckte Musiker, der jetzt diesen einen großen Song noch schreiben will, um quasi seiner Ära die passende Hymne zu geben. Das habe ich ihm nicht abgekauft.
Ich finde, was spannend ist, das Film will ja einem natürlich auch so zeigen, dass die Musik, die man hört, die man wählt, auch natürlich der Lebensstil ist. Der Punker Johnny beschreibt das ja auch mal ganz, ganz nett, wo er so sagt, ja, wir leben sowieso in einer Welt, so, also wo er das ganze Konzept von Identität hinterfragt. Also es gibt man ist kein Individuum, sondern man bekleidet sich mit irgendwelchen Sachen, ne? Also ich höre Musik aus den 60ern und hier in der Bar hast du Fake 50er, hier hast du Fake 70er und alles ist nur zusammengestückelt, aber nichts ist echt oder authentisch. Und so sind aber auch die Figuren selber, dass zum Beispiel der Angel halt eigentlich seinen Rock'n'Roll als Lebensstil feiert, aber das nicht vorleben kann. Ne? Er kann ja nicht positiv sagen, was es ist, sondern beide sind immer nur negativ. Die sagen immer nur, was sie scheiße finden. Die sagen immer nur, ja, ne, diese Disco-Wichse will ich gar nicht hören und der Johnny sagt immer, ah, der Song ist jetzt scheiße, der ist sentimental, dieser Song ist blöd, der andere sagt, ja, aber der Song ist doch ganz cool, nee, der ist doof. Und so kommt halt auch irgendwie keine Charakterisierung zustande oder auch man hat einfach kein Bild von den Figuren, weil sie sich nur durch Ausschluss irgendwie definieren.
Ja, sie sagen nie, was sie eigentlich mögen. Und ja. Nicht so wie ich brennen. Eigentlich sind die beiden nur abgefuckt und mögen nichts.
Aber gleichzeitig abgefuckt. Der ist schon wieder klingt irgendwie so emotional. Und ich finde, der ganze Film, das ist das, was der Film nicht schafft irgendwie. Was ein guter Song schafft, ist, dich emotional zu packen. Was ein guter Film schafft, ist, dich emotional reinzuziehen. Und hier kommt das, also hier scheitert das auf beiden Ebenen. Also sozusagen das Wichtigste eben bei so Musikfilmen ist dann ja irgendwie, dass es dich emotional reinzieht. Und das schafft der Film ja überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Weil man irgendwie die ganze Zeit, dadurch, dass man die beiden kaum als richtig als Charaktere irgendwie ja schätzen lernt, bleibt man eigentlich auch ziemlich distanziert die ganze Zeit.
Ja, sie sind sehr unzugänglich, man mag sie nicht.
Was nicht unspannend ist.
Aber das ist doch die Frage, die ich nicht gestellt habe, halt im Bild der Film das, ne? Also für mich so, dass das Gegenbild für den Film war, ist dieser Keira Knightley Film gewesen, Can a Song Save Your Life, ne? Wo es ja auch darum geht, Mark Ruffalo spielt so einen abgehalfterten Musikproduzent, der will sich eigentlich das Leben nehmen, dann hört er in einer Bar Keira Knightley spielen und das war Keira Knightley, ne? Ich glaube schon. Und zusammen produzieren sie dann nochmal ein Album und sie nehmen halt die Musik auf in den Straßen von New York und immer so einen authentischen Sound zu kriegen. Und am Ende ist alles toll und fantastisch und so weiter. Und diese Emotionalität eigentlich dann auch so, die du forderst, die bringt der Film natürlich nicht, aber die Frage ist, ob er sie bewusst auch nicht bringen will. Ob er bewusst dann eben versucht, schon eher so eine postmoderne Haltung einfach einzuschlagen.
Das meinte ich damit, dass das den Film auch vielleicht das Einzige ist, was den Film so ein bisschen spannend macht, weil er so unglaublich ambivalent bleibt und man hat die ganze Zeit auch das Gefühl, er untergräbt die ganze Zeit diese Message, die man vermutet, die er hat, sozusagen. Also auch, das ist ja auch schön in dieser Szene mit dem Musikkritiker. Ja. Johnny ist im Club, nach einer Prügelei mit ein paar Rockern wird er da zusammengeflickt von einer alten Freundin von Angel. Sie tritt auf, macht da ihre Elektromucke und der Musikkritiker schreibt da so ein paar, weiß nicht, so klassische Musikkritiker-Sprüche, so ja.
Er macht halt auch so fertig oder weiß nicht. Tut fertig sie auch ab.
Ja, so nach gewohnter Manier, man das Gefühl, ja, ja. Das macht er eigentlich jedes Mal, das sind so Fingerübungen.
Wie die Birdman-Theater-Kritiker.
Ja, genau.
Also so richtig das schlimmste Klischee vom Kritiker. Mhm. Und Johnny macht ihn dafür natürlich blöd von der Seite an. Und zwei Szenen später geht er zum Musikkritiker hin und meint, eigentlich hat sie ja recht, so, die ist schon ziemlich kacke. Aber das Einzige, was ich mehr hasse als diese Rockhören, sind halt Musikkritiker. Also der Film weiß selber, also der Film legt sich nie so richtig fest und die Protagonisten legen sich nie so richtig fest und der ganze Film bleibt irgendwie ambivalent. Und ich finde, postmodern trifft es schon ganz gut.
Ja, ist die Frage, ob er es möchte oder das Zufall war.
Es hat ja auch natürlich wieder sowas Zusammengestückeltes, ne, weil der Film ja auch zum Teil sehr episodisch funktioniert, wenn sie halt dann erst in einer Kneipe sind und dann gibt es schon eine kleine Schlägerei mit diesen, oder also es kommt noch nicht zur Schlägerei mit den Bikern, dieser Rocker-Gang, die sie ja dann verfolgen immer mal wieder im Verlauf des Films. Dann gibt es diese Episode in der Kirche, die finde ich eigentlich ganz, ganz interessant war, so für sich. Und auch generell dieses Zeitlose, ne? Also also man hat keinen Fortschritt im Film, sondern man hat so Schleifen und Wiederholungen. Ne? Der 84er Junge, der immer wieder auftaucht. Das fand ich auch so, ist irgendwie ein schönes Element gewesen.
Mhm. Ja, und da passt natürlich auch die Musik, die sich dauernd wiederholt.
Ja, genau.
Und die Kassetten, die ganze Zeit wieder rausgekramt werden und dann wieder reingehen, alles dreht sich um das Kassettendeck. Also Angel fährt diesen so ein Muscle Car, ja, ein Mustang, mit auf dem dick in roten Lettern Born to Run draufsteht. Ja, und eigentlich sind immer entweder er ist im Auto oder Johnny ist im Auto unterwegs. Und oder eben beide, und ständig wird
vorne irgendwie dran.
Wird vorne rumgerödelt, also was da alles drin steckt, also was sie da alles finden, Bier, Kippen, irgendwelche neuen Kassetten, dann wieder ihre andere Kassetten, Zigaretten.
Ein Loch, da kommt ja alles rein, Amboss.
Genau, und im Endeffekt, wird die ganze Zeit die Musik immer ausgetauscht, aber es sind immer wieder drei Songs, die ganze Zeit mehr oder weniger in Lied gespielt.
Ja, Dauerschleife spielen.
Ja. Das hat mich auch im Endeffekt, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, gar nicht so sehr gestört.
Gestört hat es auch nicht.
Die sich so thematisch da durchgezogen haben. Klar, das wäre schöner gewesen, wenn mehr zu haben vielleicht, aber es war in Ordnung.
Mich hat eher dann das gestört, dass der ganze Film so pubertär wirkte im Endeffekt. Mhm. Also, ich finde es ja okay, wenn man halt irgendwie sich nicht auf so eine Message festlassen.
Man hat das Gefühl, dass man vielleicht am meisten auf Johnnys Seite stehen soll.
Nee, also, weiß ich nicht. Ich finde auch nicht. Ich finde einfach nur die ganzen Sprüche, auch wenn die irgendwie so selbstreferenziell waren und so weiter und postmodern, es wurde so eine Nabelschau und irgendwie, man hat sich so gedacht, so Pseudo- cool und, ja, wie du schon meintest, die beiden Protagonisten stehen halt für nichts und die ganze Zeit irgendwie nur am Abkotzen. Da denkst du halt, ja, keine Ahnung, warum soll ich euch, mich jetzt für euch interessieren?
Euch zwei unsympathischen Fuckers. Und ich finde, das liegt ja vor allen Dingen für mich zumindest ein Angel. Bei Johnny dachte ich mir die ganze Zeit so, ja gut, das ist halt so ein 17-Jähriger sein. Das ist halt ein Arschloch. So, seine ganze Welt dreht sich um ihn und das ist halt so. Der kann Punk sein, der könnte auch was anderes sein, der könnte Popper sein, das wäre immer dasselbe. Aber von Angel hatte ich halt mehr erwartet. Ja, das war so, ich habe da jetzt so eine Figur in seinen Anfang mit 30ern erwartet, die so ein bisschen reflektieren kann und die vielleicht so in seiner ersten Krise ist, aber nein, Angel ist einfach noch immer dasselbe unerträgliche Arschloch, wie er wahrscheinlich mit Anfang 20 war. Wenn überhaupt, ist er durch sein Alter noch besser Lissauscher geworden. Irgendwie.
Und denkt die ganze Zeit die beschissensten Lines vor sich hin und denkt gerade, er arbeitet an seinem Epic Masterpiece. So.
Scheiß Epic Masterpiece.
Und das dachte ich, ist so mellow, chill in einem was Kids Bordello.
Auch wie sie mit anderen so umgehen.
Er versucht, was er eigentlich schreibt, ist das nächste Wind of Change.
Und daran muss ich die ganze Zeit denken, dass der Film da fast das Ehrlichste war. Ich dachte kurz, der Film wollte ich in den 68ern ins Gesicht sagen, gut gemacht. Ihr habt diese komischen Kack-Rock-Balladen der 80er zu verschulden. Ihr wolltet mal irgendwann in den späten 60ern was verändern und ihr seid dabei rausgekommen, dass ihr Bon Jovi und sowas möglich gemacht habt. So. Wahrscheinlich war das keine Absicht von dem Film, aber das war so das, was ich mir dachte, irgendwie so, okay. Wahrscheinlich ist es sogar wirklich so gewesen. Dann haben diese ganzen 68er in den 80er angefangen, diese Scorpions und Bon Jovi Sachen zu produzieren und das klang alles furchtbar schwierig.
Aber ich hatte auch oft zu dem Jugendlichen oder zu diesem Pubertären passt ja auch einfach irgendwie auch was das natürlich für Machos auch wieder sind, ne? Auch wie sie mit anderen Figuren umgehen, auch mit Frauen. Die arme Nelly zum Beispiel, Und die wahrscheinlich im Studio nix laufen würde, die ja irgendwie sich mit der Studiotechnik auskennt und immer da ist, aber anscheinend immer auch so ein Fetisch hat, dass sie sich schnell immer zum Groupie entwickelt von allen möglichen und von beiden Protagonisten rotzcool abgefertigt mit ich heiße übrigens Nelly, ja, schön für dich.
Und danach sagen sie noch so, ich bin übrigens Angel, beziehungsweise Johnny dann später, ich bin übrigens Johnny. Und in dem Moment denkst du dir halt einfach, du siehst den Drehbuchautor vor dir, wie er da so wahrscheinlich damals in seine Schreibmaschine reinhackt und denkt, boah, wie cool ist das denn?
Wie geil ist das eigentlich? Ja, also vielleicht schicke ich das noch hin.
Die Jungs, die haben die haben Eier.
Ja, geil. Wahrscheinlich war es selber.
Aber immerhin gibt es hier eine awkward Sexszene. Also ich meine.
Die übrigens langweiligste Sexszene der Filmgeschichte.
Ja, und sie ist ja super awkward. Also es zieht sich auch durch die deutsche Filmlandschaft und die deutsche B-Movie-Landschaft. Mhm. Dass deutscher Sex sieht immer so aus, als wollte man das nicht wirklich. So.
Es ist irgendwie nicht richtig.
Nee, so. Es ist auch peinlich, das auf der Kamera so zu machen. Das ist
ja.
So an jedem Punkt, wo die Franzosen das damals manchmal zu viel gemacht haben, hast du das Gefühl, dass die Deutschen drei Schritte zurückgegangen sind, und zwar zu weit. So irgendwie so, ja, wenn ihr jetzt so aufeinander sitzt, aber einfach alles anlasst, und ein bisschen rumrubbeln.
Und da ist ja auch Johnny dann plötzlich ganz kleinlaut, ne? Also sie haben dann auch natürlich Sex in dem Mustang, mitten auf der Straße mit heruntergelassenem Verdeck. Und das ist Johnny dann doch ein bisschen peinlich. Also so punkig ist er dann doch nicht.
Nee, er ist auch 17, ne?
Ja, klar.
Aber ja, und eigentlich macht er sich ja nichts aus Mädchen. Den gehen ja die Bräute auf den Keks. Und wird ja von der Nelly dann auch dazu überredet, verführt kann man ja nicht sagen, weil er einfach seine Null-Bock-Haltung bis ins Sexleben eigentlich durchzieht. Und deswegen wirkt es auch so erzwungen, lustlos. Ja. Am Ende hat er ein bisschen Spaß dran, aber dann ist es auch schon wieder vorbei. Und dann spricht das auch noch an, ja, tut mir übrigens leid, so wegen des Fucks in deinem Auto. Ach ja, kein Problem. Der hat was Schlimmeres gesehen und man denkt sich, ich werde mich garantiert nie in dieses Auto reinsetzen.
Ich glaube A, dass er schon Schlimmeres als diesen Sex gesehen hat. A und B,
er hat zum Beispiel Angels Haare.
Falsch.
Ja, komm, ey, wir wissen jetzt alle, wo er Atze Schröder seinen Look hat.
Ich weiß, das mit der Sonnenbrille. Woran hat er mich erinnert? Aber du hast vollkommen recht, das ist Atze Schröder.
Ja. Aber das ist auch so spannend, auch, ne? Die funktionieren ja auch eben durch diese, durch ihr Äußeres, durch diese Attribute. Wenn sie dann auch zusammen im Auto sitzen, beide haben die Sonnenbrille auf und dann sagt Angel zu Johnny, du setz mal die Sonnenbrille ab, reicht, wenn einer sie trägt. Und das ist irgendwie so ein, komischer Satz, ja. der das auch so auf den Punkt bringt. Dass sie halt auch nur ihre Lehre wird halt zusammengehalten von ihren äußerlichen, Attributen, die sie sich angeheftet haben, um so etwas wie eine Identität oder einen Charakter vorzugeben. Und wenn dann jemand so ähnlich aussieht, oder deren...
Ja, doch unglaubliche Poser sind einfach.
Ja, das ist der einzige Grund, warum sie da überhaupt zusammen hocken. Das ist keine Sympathie füreinander. Nee. Was will der Film eigentlich vielleicht vormachen, dass die beiden sich so mögen wegen Rock'n'Roll und so. Aber eigentlich will man sich die ganze Zeit nur gegenseitig mit seiner Coolness bestätigen, mit seiner Rocker-Identität.
Ja, da treffen halt einfach zwei Riesenposer aufeinander.
Arschlöcher. Wirklich. Wisst ihr, wen ich lieber in diesem Film in der Hauptrolle gesehen hätte, als die beiden? Kamikaze und seine minderjährige Freundin.
Ja. So war.
Die beiden.
Der kann immerhin Saxophon spielen.
Das ist so die coolste Figur im Film.
Und Autofahren.
Ja, und cool Autofahren.
Ja, aber keiner kann mir erzählen, dass der mit seinem Schlitten dagegen gegen Angel verliert. Das macht er doch aus Mitleid oder so, weil Angel keine Kohle hat. Ich meine, Angel schnurrt bei seiner Schwester, die in irgendeiner Peepshow arbeitet.
Ja.
Und gewinnt sich dann später ein bisschen Geld beim Straßenrennen dazu.
Das war natürlich mal das Mitleid. Heißt der Kamikaze, das ist wahrscheinlich so ein Typ, der hat einen Hau, aber der ist wahrscheinlich gut arriviert, der macht coole Jazz-Solos mit seinem Saxophon und so. Und dann ist da dieser washed-up 68er-Rocker, der sich cool fühlt, aber nicht viel hat. Das ist so Fremdschämen.
Mich hat Kamikaze auch so ein bisschen an Starburns aus Community erinnert. Irgendwie so ein Typ, der so sein Ding hat, so, ja, heißt halt Kamikaze und trägt halt dieses Stirntuch mit so japanischen Zeichen drauf. Man weiß nicht genau warum und irgendwie lebt er so in seiner eigenen Welt, aber hey, er hat seinen Stil und er zieht's durch.
Und er will irgendwie raus, oder? Das soll auch sein, er sammelt doch gerade Geld, um irgendwie aus der Stadt rauszukommen, ja, oder? Und Angel zockt ihm dann seine 200 Mäuse ab und wieder in Berlin bleiben.
Damit er wahrscheinlich ihn dann nochmal anfeuert, wenn er dann mit seinem Song auftritt.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Und Kamikaze wieder mit Minderjährigen rumhängen.
Aber die Freundin ist aber auch wirklich seltsam, ne? Die dann sich dann sofort...
Gespielt von Christiane Plate, ne?
Ach nein.
Doch.
Ja.
Ach, was war das? Von Erwin?
Ja.
Ach was. Das ist mir nicht aufgefallen.
Ja.
Ich will nicht sagen, was die bessere Rolle ist. Wahrscheinlich doch die Senkrechtstarter.
Genau, für alle, die den anderen Podcast mit ihr noch nicht gehört haben, sie spielt nämlich in die Senkrechtstarter mit, da spielt sie sogar die Hauptrolle.
Ja, andererseits von Mike Krüger.
Ja.
Irgendwie hat sie nicht so Glück mit den Männern, wenn ich das mal so sagen darf. Und vor allem wird sie immer auf diese Rolle halt eben, ja,
Jeder hat so seinen Typ Mann, ne? Also,
ja. Sie wird halt sehr reduziert. Auch jetzt, sie steigt einfach dann den Angel bei ihm in die Karre, weil sie mit dem Gewinner davon fahren will. Er will von ihr nichts wissen und dann, ja, ist sie dann irgendwie auch nicht mehr im Film drin.
Genauso. So, dann sagt er später, ist ja später, sie fahren dann alle wieder in diese Bar, in diese Disco, wo Angel Johnny zurückgelassen hat, weil der zurückgepflegt werden musste. Und da haben sich mittlerweile so alle eingefunden, aus Angels Umfeld. Und da meint sie doch irgendwie, ja, jetzt hängt sie ja doch wieder mit den Losern ab.
Ja, zu Recht.
Ganz was finden sie aus dem
Film.
Zu Recht, ja. Weil da ist dann ja noch über eine Figur, die wir über die ganz gesprochen haben, der bezahlte Statist, der Songwriter, der die ganze Zeit eigentlich nur besoffen im Studio abhängt, gar nichts mehr auf die Kette kriegt, deshalb von Angel immer nur der bezahlte Statist genannt wird. Und jetzt noch ein einziges Mal, ja, aus der Sintflut aussteigt, sagt er, glaube ich, selber.
Rock'n'Roll is bigger than
all of us.
Ja, ja. Definitiv größer als er und Angel und das wieder erzählen. Weil, also ich meine, was er da zusammenschreibt, ist die größte Scheiße.
Vor allem, als er in diese Lyrics gibt, die dann so in großen... weiß nicht, in dieser großen Schrift draufgemalt werden, als hätte es ein Siebenjähriger mit einem roten Edding gemalt.
Mit so einem Wachsmalstift.
Ja,
nur, dass ein Siebenjähriger besser dichten kann.
Musste ich auch irgendwie an Charlie Day denken aus It's Always Sunny in Philadelphia, wenn er seine Lyrics verfasst. Wahrscheinlich ist hier der bezahlte Statist ähnlich abgefuckt. Ich glaube, die ist nicht nur Alkohol, sondern bestimmt auch Tabletten oder irgendwelche andere Sachen. Richtig harte Sachen, die ihn kaputt gemacht haben, dass er eigentlich nur noch vollkommen benebelt wie ein Zombie durch den Tag geistert.
Er ist so ein bisschen die Verkörperung des Zuschauers des Films irgendwie so ein bisschen. Am besten bin ich hier eigentlich Zeuge.
Oder auch des Films selbst.
Genau. Vielleicht war es noch der Produzent, das war alles echt.
Aber alle handeln das dann so, als wäre es irgendwie Gold, was er da geschrieben hat. Und es ist dann irgendwie Angels, Night Angels, das sind so die Reime, die da irgendwie kommen. Mhm. Und du denkst dir halt so, ach du Scheiße, nein, singt das nicht. Alles, was ihr vorher hattet, war besser. Aber das ist der Refrain, der Angel noch gefehlt hat für seinen großen Song.
Ja, das war der zündende Schlüssel für diesen geilen, geilen Song. Ja. Später wurde ihm der Song dann von Nightwish abgekauft, für eine Coverversion oder irgendwie sowas. Aber bis dahin musste Angel selber ran.
Ich hätte ja gerne die Disco-Variante zu Ende gehört.
Ich glaube, die wäre besser.
Der hatte ich eine große Chance gegeben eigentlich.
Angels Partner hat einfach aus seinem Song eine Disco-Version gemacht. Und die wird jetzt in dieser Disco, in der Disco gespielt, in der sie abhängen. Das fand ich eigentlich ganz spannend an dem Film, weil Disco scheint ja auch schon wieder vorbei zu sein. Auch Angels Freundin, die auftritt, macht ja schon längst kein Disco mehr, sondern eben dieses so elektronisch computermäßigen 80er-Sound halt.
Mhm.
Und Disco scheint schon wieder irgendwie auch schon wieder ziemlich out zu sein. Also als der DJ das dann auflegt, der selber anscheinend noch so voll Disco-Groovy-mäßig drauf ist. Das
war Disco-Stimme aus den Simpsons.
Ja, wird das Ganze so ein bisschen deplatziert. Das fand ich ganz spannend, dass auch, also auch der Partner, also der Studiopartner auch schon wieder abgehängt wurde eigentlich von den Zeiten. Ja. Er macht zwar hier und da noch ein bisschen Kohle, seine Freundin muss mittlerweile auch schon in der Peepshow arbeiten, wenn irgendwie überhaupt noch Geld reinkommt.
Die Angel Schwester zusammen. Ich glaube, der einzige Laden, der wirklich gut läuft, oder die Menschen, die wirklich ein solides Einkommen haben, zufrieden sind mit ihrem Leben und alles im Griff haben, das ist die Schwester und vielleicht noch die Freundin, die halt in der Peepshow arbeiten.
Ja, und im Übrigen auch die Peepshow-Gänger, muss man mal dazu sagen.
Ja.
Das dachte ich mir nämlich nochmal so kurz. Johnny, Loser, ist nämlich auch ein ganz schön piefiger Typ eigentlich, weißt du? Dann hängt er da an diesem Sexkino-Ausgang rum und dann kommt da so ein Pärchen raus. Das wahrscheinlich nichts anderes vorhatte, als sich so ihr Sexleben so ein bisschen aufzufrischen. Mit so einem Sexfilm. Und dann werden die beiden da so angekeift, als wären sie die übelsten Perversen von ihnen.
Ich stehe, wo ich will. Ich denke, wo ich will. Ich spucke, wo ich will.
Nur vom Lastung.
Welche Typen sollte man?
Ganz recht, Mister. Lasst euch ja nicht zwischen die Beine argumentieren.
Das sind so die sind in den 50ern oder so.
Ja.
Und du denkst dir so, right on.
Right on.
Right on.
Ja, keep it going.
Keep it going. Wirklich, scheint genau. Auch Crazy Diamond.
Und das wäre doch genau das Rock'n'Roll-Leben auch so, ne? Dieses Wilde und auch nicht aufgeben wollen und auch die Leidenschaft, ne? Ich meine, das sind ja auch vielleicht die Personen, die am meisten Leidenschaft dann auch dadurch zeigen in dem ganzen Film. Und dann werden sie von diesem, echt piefigen Johnny dafür noch so angekackt und denkst, was geht denn mit ihm? Was ist er eigentlich für so ein super Spießer und furchtbarer Moralapostel, der sich auch immer zwischendurch aufschwingt. Dabei hat er überhaupt keine Haltung.
Das ist tatsächlich das Schlimme, dass immer wieder dieses Moralinsauger rauskommt, was wir schon als diese super Kartoffelige irgendwie auch in anderen Filmen entlarvt haben. Wenn dann irgendwie diese Moralkeule geschwungen wird. Das Ganze erinnert ja auch an diese Szene aus ist das Kanzler in diesem Pornoladen, ja. Wo sich dieser alte Dude diese Pornoheftchen anguckt und die Hauptfigur dann so angemackert kommt und meint, das ist geil oder was, und du denkst, weiß nicht, ihr wollt euch jetzt als progressiv verkaufen, während ihr Leute dafür fertig macht, dass sie sich jetzt irgendwelche Nacktbildchen reinziehen oder hier in diesem Fall irgendwelche in Sexkino gehen.
Ja, das stimmt, es hat denselben Vibe irgendwie. Ne?
Ja, einerseits, wir wollen auch Sex irgendwie zeigen oder es gehört auch irgendwie zum Leben dazu. Genauso wie generell so ein Sexfilmchen, aber gleichzeitig ist noch mit so einer biederen, eigentlich sehr super konservativen Haltung, dass so eine Mischung aus Scham und Scham und Lust zu einem ganz komischen, unangenehmen Gefühlscocktail wird. Der dann auch,
kein Wunder, dass dann die Sexszenen auch immer so
genau, super awkward sind. Das ist ja dann genau das Ergebnis dann davon, wenn man sich auch nicht weiß, wie man eigentlich damit umgehen soll. Weil man es auch einfach irgendwie nicht wirklich gelernt hat und selbst wenn man versucht so als jugendlicher Draufgänger das aus Protest für sich so auszuleben, hier wird es einfach seltsam. Die Deutschen können mit ihrer eigenen Sexualität nicht umgehen, hat man dann irgendwie so als Gefühl.
Coolness erreichen sie erst gar nicht so wirklich irgendwie und Sexualität können sie nicht wirklich umgehen. Und das ist natürlich problematisch, wenn man einen Film über Rock'n'Roll macht, wo das wahrscheinlich die beiden definierenden Momente sein sollten.
Also, der Film macht weder Lust an Sex noch an Drugs und schon gar nicht Rock'n'Roll.
Nee, überhaupt nicht. Nee, Rock'n'Roll kommt ja eigentlich gar nicht.
Ja.
Haben sie nicht dieses eine Gitarren-Solo-Duett irgendwie auf dem Dach oder irgendwie sowas, wo man mal so kurz denkt, das könnte jetzt Rock'n'Roll werden, aber...
Ain't love and ain't faith. dream is aimed to save, and start is aimed to fly, and so is aimed to start. It's bad and aimed to fade, and it's hard is aimed to fly, and so is aimed to start.
Glaub mir doch, mit dem Arm und der kaputten Stimme.
Das ist behauptet, dass ich sehen kann.
Ach, leg dich nicht auf.
Übrigens, ich soll dir sagen, dass ein bezahlter Statist wieder aus der Zinsrut aufgetaucht ist.
Hätte ich mir nicht mehr zugetraut. So, Stefan.
Aber ich finde diesen Moment, da hat der Film diesen eigentlich so eine Art Hollywood-Moment, weil, also das ist super kitschig. Johnny klaut sich einen portablen Verstärker und baut ihn dann auf dem Parkhausdach auf, wo auch die Disse, in dem Gebäude ist auch die Disse. Und dann fängt er halt an, diesen Angel Song zu spielen. Er hat schon die Lyrics bekommen von dem Songschreiber und spielt und singt.
Mhm.
Und Angel sieht das dann irgendwie und ist dann so voll berührt und wow, sein Song und jetzt funktioniert plötzlich alles, bla bla bla. Er bekommt dann das Night Fever, auch sehr, also Nacht, mhm. Nachtfieber nennen sie es, aber sehr auch spannend, weil es ja ein Disco-Titel ist. Und aber das kommt überhaupt nicht rüber, finde ich. Weil die beiden sind die ganze Zeit, du weißt nie so richtig, wie gesagt, eigentlich hängen sie ja nur miteinander rum, sich gegenseitig zu beweisen, wie cool sie eigentlich sind. Und dass jetzt irgendwie da dieser große Moment kommen soll, Johnny quasi Angel seine Liebe gesteht, mehr oder weniger, so wirkt es ja. Also in der Rom-Com wäre das jetzt irgendwie mhm. John Cusack mit einem Ghetto-Blaster, der den er über den Kopf fällt. Mhm. Und so denkst du halt so, ja, irgendwie kommt das jetzt überhaupt nicht rüber. Also es ist einfach so ein, da will der Film irgendwie so einen emotionalen Moment erzeugen, den er aber eigentlich, der auch wieder ziemlich plastik. Nach Plastik schmeckt.
Mhm. Natürlich, der auch nicht gar nicht ankommt, weil man sie nicht mag, die beiden Typen.
Ja, man mag sie nicht. Und alles in diesem Film wirkt jetzt irgendwie so fake. Und da habe ich irgendwie das beste Beispiel, finde ich einfach. Also Angel wirkt nicht wie ein Rocker oder ein heruntergekommener Alt-68er. Johnny wirkt, er hat also das richtige Outfit und so weiter, aber er wirkt nicht wirklich wie ein Punk und auch nicht wie 17. Mhm. Und das beste Beispiel eigentlich, finde ich, wenn ein deutscher Film es noch nicht mal schafft, Fußballfans darzustellen,
oh,
dann weißt du, dass irgendwas schiefläuft.
Der traurigste Fanhaufen, die traurigste Fanhorde der Welt, auch in diesem Film.
Schalke-Fan.
So fake, dass, also ich meine, als ob du nicht irgendjemand, also als ob du nicht irgendwo Fußballfans findest, die mal kurz abfilmen könntest, so. Und stattdessen, weiß ich nicht, was waren das für Leute? Die haben doch nie ein Fußballspiel gesehen, die haben noch nie Fußballfans gesehen.
Die kennen auch keine Fußballgesänge, oder haben sie noch nie gesungen und werden dann gezwungen.
Nee, Schalke, was war das?
Die haben so vier Shakespeare-Theaterdarsteller gesagt.
Ja, so wirklich.
Ihr seid jetzt Fußballfans.
So ungefähr.
Fußballfans, interessant. Ja, das war wirklich die traurigste Horde von vier Schalke-Fans, die jemals durch Berlin gelaufen sind. Und was machen sie? Sie treten die Schild um oder irgendwie?
Ja, die randalieren auch noch rum.
Aber dann haben sie mehr Rock'n'Roll gemacht als die restlichen Rocker
im ganzen Film. Das stimmt. Hatten wir
das Auto, das Johnny am Ende zerlegt.
Das war ja auch wieder ein seltsames Ende.
Ja.
Ich hab
das wirklich.
Es hat auch einfach von vorn bis hinten auch irgendwie wenig Sinn ergeben. Es ist ja in der Szene, haben sie ihren super Song jetzt endlich so quasi produziert, aufgenommen und schon auf Kassette gespielt. Das ist der Höhepunkt der Nacht, ihrer gemeinsamen Nacht sozusagen.
Sie hatten das Nachtfieber.
Ja.
Kommen jetzt langsam wieder runter.
Ja, ja, ist schon morgen, wollen frühstücken, fahren in eine Kneipe und bestellen sich Cafés, Doppelte und Superdoppelte und eine Bloody Mary. Und dann verschwindet dann der Angel auf der Toilette, Polizei kommt rein und sagt, ja, der Wagen steht da im Halteverbot, blockiert dann die, was weiß ich, irgendwas und muss weggefahren werden. Und dann, warum auch immer, nimmt dann Johnny einfach die Schlüssel und macht's dann. Wobei er erstens selber eigentlich auf der Flucht ist vor der Polizei, weil er ja von zu Hause ausgebüxt ist. Und
ich glaube, das war so ein bisschen die Message, oder?
Öfteren eigentlich mit der Polizei ineinander geraten ist oder versucht hat, vor ihnen wegzulaufen. Er hat ja auch keinen Ausweis und nichts dabei. Und dann macht er das dann einfach und kriegt die Karre nicht an. Und es endet in der wahrscheinlich kürzesten und Verfolgungsjagd.
Wie, die Cops sind nicht mal ins Auto eingestiegen.
Das war überhaupt kein Verfolgungsjagd eigentlich. Er ist einfach nur mit von einem anderen Auto gerammt.
Ja, aber ich glaube, das war so ein bisschen die Message, oder? Dass er die ganze Zeit vorher hatte, er immer die ganze Zeit Schiss, wenn die Bullen gekommen sind. Irgendwann halten sie ihn für einen Stricher.
Ja.
Keine Ahnung, und verfolgen ihn. Und er rennt weg, weil er halt Angst hat, dass sie ihn direkt keinen Ausweis hat und von zu Hause abgehauen ist und bla bla. Wo die Polizisten haben übrigens den geilsten Polizeihund der Welt, irgendwie so ein kleines, wuscheliges Ding. Ja. Super lustig.
Ich hab schon gedacht, er hat bestimmt noch ein Kästchen unter seiner Schnauze, und wie so ein Bernardiner, und versorgt ihn auch unterwegs.
Nur halt sehr, sehr, sehr klein.
Ist das Casting, wer auch immer für Tiercasting zuständig ist, irgendwo in ein Tierheim gegangen und hat gesagt, hallo, wir bräuchten einen Hund, wir brauchen einen Polizeihund. Und dieser unmotivierte Tierheimbesitzer hat gesagt, ja, wir haben dieses wuschelige Fellknäuel. Ja. Das wird normalerweise für Familienfilme gecastet, aber vielleicht geht es auch so.
Das ist ja spannend, hätten sie vielleicht auch noch ein paar Fußballfans?
Ja, die sollten morgen eingeschläfert werden. Also
Aber der Hund sah auch aus wie der aus dem Chuck Norris Film. Kennst du der Top Dogs oder so?
Das ist vielleicht derselbe Hund.
Wahrscheinlich war das genau der gleiche Hund.
Es war so ein Willi
Einstein, Hund, oder? Oder irgendwie so. Naja. Auf jeden Fall ist natürlich ein Hund, der vollkommen... Also wenn der mich verfolgt, dann würde ich sofort stehen bleiben, die Arme aufmachen und ihn durchknuddeln, statt panisch vor ihm wegzulaufen.
Generell ist die Polizei mal wieder nicht bedrohlich in diesem Film.
Die wirkt wieder eher sehr sympathisch. So, ja, könntest du vielleicht ihr Auto kurz wegfahren? Das steht im Halteverbot.
Dankeschön.
Sonst müssten wir ihn in die Straße
gehen. Ja,
das wollen wir alle nicht so. Ne? Für mich war diese letzte Szene, diese Endszene, passt überhaupt nicht. Weil eigentlich ist der Film ja zu Ende. Eigentlich hätte man sich jetzt auch vorstellen können, die beiden fahren durch die Dämmerung, Berlin in der Dämmerung, zu dritt mit Nelly noch im Auto und hören den Song und keine Ahnung, und dann ist Freeze Frame und der Film ist zu Ende. Das war irgendwie so eine Pre-Credit-After-Credit-Szene irgendwie. Du hast es, ich weiß nicht, das Ganze hätte irgendwie noch so,
naja,
weiß ich nicht, noch so ein Outtake sein können oder so. Johnny nimmt das Auto, überschlägt sich damit, überlebt dann, kommt unten raus.
Mit dem Lenkrad,
was passiert? Mit dem Lenkrad und schreit irgendwie Rock'n'Roll, it's bigger than all of us. Und du denkst, wir sind auf jeden Fall größer als du und der Scheiße.
Aber nicht größer als die Straße, die du jetzt bezeichnen
kannst. You're in deep trouble now.
Aber ich weiß nicht, ich glaube, das hatte auch irgendwie eine Message. Also einmal, dass eben Johnny hat jetzt keine Angst mehr vor der Polizei. Wahrscheinlich dumm, weil er Wochen später wahrscheinlich wieder bei seinen Eltern kriegt er so einen Arsch versucht. Und Angel konnte sich ja irgendwie nie von seinem Auto trennen, keine Ahnung warum. Also es wird im Film irgendwie kurz angedeutet, dass dieses Auto quasi, mit dem ist er durch dick und dünn gegangen, und das ist jetzt geschrottet, also irgendwie für beide beginnt jetzt quasi eine neue Ära sozusagen vielleicht. Ich weiß es nicht, mit dem Song und so weiter schließt diese Loser-Vergangenheit ab. Ich weiß nicht, irgendwie steckte da bestimmt eine Message drin, aber es war so, okay, super random.
Ich hätte so dran gehangen. Es hätte genau eine coole, irgendwie auch harmonischere Message sein können, wenn wir einfach durch dieses Neon nächtliche Berlin in den Sonnenaufgang gefahren wären. Ja. Und dann wäre alles zufrieden gewesen. Nein, stattdessen verlegen sie noch ein Auto und benehmen sich für die letzten Arschlöcher.
Ja. Ja.
Oh. Tut doch gar nicht.
Obwohl das letzte Bild ganz cool ist. Das letzte Bild, wo man irgendwie Johnny im Hintergrund sieht mit dem Lenkrad in der Hand. Ja. Und man sieht das Ganze aber aus Angels Perspektive, der in der Tür steht und sich erstmal die Kippe anzündet und sich wahrscheinlich fragt, warum er mit diesem Trottel sich anfreunden wollte. Und dann fährt halt 84, also der kleine Junge auf dem Amerika-Skateboard mit dem 84-Jersey wieder mal durchs Bild. Und die drei stehen quasi so in einer Reihe.
Ja.
Das war ganz nett gemacht.
Das war ein schönes Endbild, also so merkt man so echt so ein schön gestaltetes Bild. Komposition, aber ja, wie man da hinkommt, ist halt irgendwie so, ja, ein bisschen gezwungen.
Vielleicht hätte der Film einen schönen Bildband ergeben.
Ja. Ich finde auch, das war auch eine der, also der besten Bilder überhaupt vom ganzen Film.
Und das Anfangsbild, ich mochte irgendwie, der Film setzt damit ein, dass man quasi Angel im Schwarz-Weiß-TV und damals noch sieht, mit seiner Band, wie hieß seine Band? Seine Band hatte auch
Fallen Angels. Angels.
Alter Schwede, nichts. Also, sie kam so uninspiriert, also alles, was mit Musik zu tun hat, ist im Film leider so verdammt uninspiriert. Naja, auf jeden Fall, sieht man ihn im Schwarz-Weiß-TV und dann kommt der Titel in so einem geilen 80er-Jahre-Neon. Und ich meine, der Film ist von 1980, also das sieht wirklich cool aus. So.
Ja.
Er ist auch mit dem ganzen Punk-Ding eigentlich relativ früh dran, in den 80ern.
Kann man sagen, ne?
Ich meine, wenn man sagt, so, weiß nicht, Ende der 70er fängt Punk an. Naja, auf jeden Fall, dieses Bild ist verdammt cool. Und dann sieht man halt diesen Club, in dem in dem Fallen Angels gespielt hat. Und die erste Szene ist halt Angel, der in seinem Auto sitzt und irgendwie eine Musikzeitschrift liest. Und dieser Club wird halt gerade im Hintergrund demoliert. Der Einstieg hat Lust auf mehr gemacht.
Ja, er liest auch noch ausgerechnet einen Beitrag von Dietrich Dietrichsen. Also auch jemand, der sich ja mit Popmusik oder generell mit Musik, Popkultur auseinandersetzt, ein Feuilleton-Schreiber, der heute ja immer noch aktiv ist.
Das war ja auch wahrscheinlich der neueste, jüngste Shit war wahrscheinlich.
Ne? Ja, der ist ja jetzt schon 40 Jahre fast dabei.
Naja,
sechs Jahre.
Das war neu, fast.
Übel, ne?
Na? Ja, das stimmt, der Anfang.
Und dann natürlich dann der Kommentar von Johnny Schrott und Asche, während alles so gerade demoliert und eingerissen wird.
Ja, das bringt mich eigentlich zur letzten Frage für heute. Was sagt ihr zu dem Film? Empfehlt ihr ihn? Empfehlt ihr ihn nicht? Euer Fazit?
Ich weiß nicht, also ich würde ihn als Musikfilm auf jeden Fall nicht empfehlen. Generell ging mir die Musik auch so ein bisschen auf den Geist einfach. Wie Küper auch sagt, er war uninspiriert gemacht. Er hatte ein paar nette Momente gehabt, auf jeden Fall. Die Kirchenschlägerei mit der Orgelmusik, mit dem Organist, der einfach während Rocker alles randalieren, einfach mal munter weiterspielt, und zwar Angels Song. Das war irgendwie ganz nett. Aber ich fand ihn, also im Gegensatz, gerade im Vergleich mit Verlierer, schon den schwächeren Film, auch den langweiligeren Film. Auch weil er so uneins ist und gewollt, aber nicht so gekonnt.
Haben die beiden umgebracht, die beiden Rocker in der Kirche?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil der hatte den schon mit dem Kopf ordentlich auf den Boden geschlagen, dass er auch eine Blutlache war. Das war eine
blutige Szene. Es war kein Blut da, aber es war, die Junge hat er zugelangt.
Ja, doch, es war schon eine kleine Blutlache da bei dem Typen, den der Angel da auf dem ganz fett befinden.
Wahrscheinlich haben sie die beiden Rocker umgebracht, ja.
Ich glaube, die wurden einfach mal umgebracht.
Zu meinem Fazit, ich muss sagen, also ich schließe mich dem an, was, also mich hat diese Musik nicht so sehr gestört, und wie gesagt, ich finde diese Wiederholung, das passt irgendwie zu dem Film, zu dem Ganzen, zu den Kassetten irgendwie,
ja.
Sprung in der Schallplatte, irgendwie passt das alles. Zu dem Hängengeblieben irgendwie auf dem falschen Beat, irgendwie beide Protagonisten. Der wird irgendwie teilweise im Letzten als Kultfilm gehandelt, das halt macht. Und das ist ja irgendwie auch nicht.
Nee,
da fehlt ihm irgendwas. Und was Verlierer ja so unglaublich großartig schafft, ist ja das Ruhrgebiet zu inszenieren. Mhm. Also dieser abgefuckte Ort, der irgendwie
No Man's Land,
Neverland, dieses Peter Pan-Dingen. Und wie Felix schon meinte, dass dieser Film eigentlich schafft, so West-Berlin. Er hat seine schönen Bilder und der arbeitet mit dem Neon, aber eigentlich schafft er es nicht, die Kulissen wirklich rüberzubringen. Also im Film kommen auch irgendwann so Poster von Mean Street von Martin Scorsese.
Ja,
rüber. Werden gezeigt, genau. Und du denkst dir halt so, ja, das, also in Mean Street, ja, das New York, das ist geil. Wenn du den Film kannst du dir heute noch anschauen, denkst du so, wow, okay, das ist Martin Scorsese's New York und hier, das war irgendwie nicht Berlin. Also, oder das ist jetzt nicht so, dass ich das, also
hätte Berlin, jede andere Stadt sein können.
Es hätte jede andere Stadt sein können. Irgendwie wirkt es leer, weil überall nur diese Pappkameraden, also nur, weil man nur Angels Freunde und so weiter begegnet ist und alles irgendwie so fake wirkte wie Pappkameraden im Endeffekt. Während du bei Verlierer irgendwie das Gefühl hattest, okay, das ist jetzt wirklich wie aus dem, also weiß ich nicht, so ein bisschen aus dem Leben gegriffen oder so. Die Leute, wenn sie in dieser Mall randalieren und so weiter, hast du das Gefühl, okay, hier passiert was.
Verlierer schafft einfach so einen Raum zu kreieren, der auch in sich geschlossen ist. Also eine Welt, natürlich war es auch nicht unbedingt das Ruhrgebiet aus der Zeit, sondern es war natürlich auch ein bisschen hyperreal, so ein bisschen erhoben zu diesem dystopischen Nicht-Ort. Aber dann haben sie es auch sehr konsequent durchgezogen und die Figuren konnten auch nur in dieser Welt leben und diese Welt kann auch nur mit diesen Figuren existieren. Und bei Verlierer, bei Schaltnacht, dann hätten sie auch, weiß nicht, hätten sie auch durch Nürnberg fahren können fast. Also, hätten ein paar schöne Zeiten gehabt.
Nürnberg Sightseeing Tour aus Mushroom Man. Ja, manchmal wirkt es so ein bisschen lieblos dann doch auch. Also, nicht so, genau, dieses hyperrealistische und dieses overstylized, das fehlt halt irgendwie so ein bisschen. Und Felix, du meintest schon, dass du lieber Kamikaze gefolgt wärst. Ich glaube, ich wäre lieber dieser Sängerin gefolgt auf der Disco. Irgendwie, die hat coole Mucke gemacht. Das
hat ja auch die beste Musik gemacht.
Ja. Die hat die beste Musik gemacht und die war irgendwie spannend und die war irgendwie tough drauf und die ist irgendwie damit klargekommen, dass, also sie sagt ja auch selber irgendwie, ja, sie, ja, die 68er waren nur ein Mythos, aber ich brauche diesen Mythos, um dann zu leben. Und also, sie sagt auch noch die intelligenten Dinge.
Sie hat so eine sehr selbstreflektive Sache. Daddy Neon heißt sie übrigens, ein cooler Name.
Ja. Hat auch wirklich Musik gemacht, soweit ich das schon
weiß. Ja, ich glaube, sie hat natürlich als sie selber.
Auch also erfolgreicher als jetzt der Schauspieler, der Angel gespielt hat.
Ja.
Der hatte auch so ein paar komische Bands, die sehr seltsame Namen hatten.
Ja, vielleicht Debbie und Kamikaze, ne? Die beiden wären die cooleren Figuren gewesen eigentlich im Endeffekt. Also, ich muss ja noch immer sagen, ich mag die Grundprämisse dieses Films, dieser so langsam in die Jahre kommende 68er, der sich so langsam mit dem auseinandersetzen muss, was er damals gefordert hat und was er jetzt geschafft hat, trifft auf diesen 17-jährigen Punk und die beiden müssen miteinander klarkommen und machen einen Roadmovie durch das nächtliche Berlin. Das klingt ja erstmal mega geil. So, und dazu dann irgendwie noch jede Menge Reflexion über die 68er und über Punk und so. Alles super, aber es ist einfach zu seltsam. Die beiden sind unerträgliche Arschlöcher, vor allen Dingen Angel und alles wirkt so platt und im Endeffekt uninspiriert in diesem Film, gerade für einen Film, wo man normalerweise das Gefühl hat, da steckt jetzt irgendwie Lust und Leidenschaft hinter zur Musik, den es ja die ganze Zeit irgendwie auch rüberbringen möchte, aber nicht schafft, weil es aber nicht drin ist. Und alles wirkt irgendwie nur so kulissig irgendwo. Wie du schon vorhin gesagt hast, es ist Berlin, aber es kommt nicht rüber. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, als hätten sie keine richtige Dreherlaubnis für wirklich coole Orte in Berlin gekriegt und mussten deswegen auf so Kulissenorte ausweichen irgendwie, so von wegen, oh, wir würden gerne im angesagten Club der Stadt drehen, aber durften wir leider nicht, deswegen müssen wir jetzt irgendwie eine Kaschemme als Club auskleiden und drehen stattdessen da. Und das ist wirklich schade, weil ich dachte mir immer, wenn...
Vor allem alles wirkt so fake, wenn du halt bei Verlierer hast, du dieses Konzert, gut, ich war von der Szene auch jetzt nicht kein Riesenfan, weil warum muss immer irgendwelche Musikeinlagen in deutschen Filmen sein, ich verstehe es bis heute nicht, aber... Du hattest das Publikum und so, und es war wirklich Publikum, und hier tanzen halt so ein paar Leute rum, und sie tanzen genauso zu dieser Elektromucke, wie zu dem Disco-Sound, und du denkst dir halt so, nein,
oh.
Das würde nicht passieren, und so tanzt auch niemand.
Ach, damals.
Also, es ist wirklich einfach, du merkst einfach, dass es einfach Statisten sind. Alles wirkt super fake in dem Film, und wenn das die Message sein sollte, Chapeau, die ist gut rübergekommen.
Ich hab's geschafft. Das ist wahr, wenn das ein Messer sein sollte, dann war der Film erfolgreich. Ansonsten nicht wirklich. Vielleicht ist er was für Leute, die das damals bewusst miterlebt haben. Wir jungen Hühner können uns ja nicht daran erinnern, keine Ahnung, vielleicht ist es dann was. Vielleicht holt man dann da was raus, was wir nicht darin sehen, oder dann kriegt man vielleicht auch irgendwie noch so einen nostalgischen Vibe oder sowas mit.
Aber alles ist so billig, dieser Spruch auf Johnnys Gitarre.
Ja, ich weiß.
The future has already sold. Ich meine...
Ja, no shit, Charles.
Wie billig ist das denn? The Kids of 84. So.
Songmäßig, aber 84 ist ein Zitat. Ehrlich? Schade, gibt's doch. Du kennst ihn schon wieder.
Das sieht ruhig aus, da gibt es einen Roman, der so heißt. Na und? Ich denke, kurz ein T-Shirt angehabt mit 68 drauf.
Zufall, seltsamer Zufall.
Na und? Mach ich halt Text für T-Shirt suchen, das können
wir auch nicht machen.
Sie machen sich sogar im Film selber darüber lustig, dass die Anspielung auf 1984 sowas von billig ist. Und ja, wenn sie damals schon war, heute, wo jeder einfach nur noch über 1984 redet, hier Orwell, 1984, ist es einfach noch beschissener.
Ja.
Aber das Spannende ist ja, dass 84 ist, dass für sie ja noch nicht passiert.
Ja, klar, das ist nochmal anders.
Und das ist ja das, was es dann noch so ein bisschen reizvoll macht, aber...
Ja, ein bisschen.
Oder also auch eher nicht.
So wie die Telelord-Variante von Angels eigenem Song. Das soll so die Krönung der Rockbewegung sein. Im Endeffekt ist es auch total lustlos und inspiriert.
Und auch dieses New Future, No Future-Ding, das da ja drinstecken soll, dieses so, ja, ja, wir leben jetzt alle 1984, the Berlin Wall will never fall. Großartiger Reim übrigens, ja. Daumen hoch dafür. Und mit der Erklärung übrigens, ja, hast du einen Reim auf Mauer?
Papier. Die haben auch noch Angst davor. Ob man mit Papier was ausrichten könnte.
Vielleicht die Locken sehen?
Auch nicht mehr, das war mal.
Klar, die Ehrliche.
Also die Bibelleser sieht nur nicht aus.
I am Antichrist. I am an Anarchist.
Don't know what I wanna, but I know what you get.
Ja, stark jetzt schon.
Was?
Na, mit Locken und die Mauern einreißen.
Wir können ja mal probieren.
Lustiger.
Berlin Wall will never fall.
Was ist los?
The Berlin Wall will never fall. Da kennst du einen Reim auf Mauer?
Nee.
Das ist direkt wahr.
Ganz schön simpel.
Wenn es das bloß wäre, dann guck ich doch bloß mal hier um.
Ja.
Hast du das Gefühl, dass dieses Land irgendwas mit Rock'n'Roll zu tun hat?
Ich nicht.
Du hast Sprüche drauf.
Ich hab einen Bauer. Verdammt.
Lauer.
Schauer.
Schauer. Das ist nicht so wie das Wort Orange. Oder? Das ist schon wie leicht. Was ist
oder Mensch.
Da war es ein fauler Drehbuchschreiber am Werk. Ja. Boah, das fällt nichts an.
Ja. Aber das, ich meine, der Satz klingt gut, aber...
Ich habe nicht wahr. So, ich das ist ein Bauer. Ja. Wie in Sie sind ein Bauer. Ein Bauerndrehbuchschreiber.
Angel, du bist ein verdammter Bauer. Und kein Rossmusiker. Aber es ist wirklich so, es ist alles super. Ich meine, er heißt Angel. Seine ehemalige Band heißt Fallen Angels.
Die Rocker heißen West End Angels.
Es ist alles so unglaublich billig. Und die Rocker, ich hätte mir einfach gewünscht, dass die Rocker die beiden einfach so durchwalken.
Okay, gibst du den Rockern weiter. Die haben irgendwie nach ihres Lebens oder so.
Und da ist dann so ein Film, ist so...
komische Lockenperücke irgendwie als Drucker.
Schneiden sein Skype ab und heften sich vorne ans Motorrad ran.
Beziehen damit ihren Motorradhelm mit den Locken. Na, aber ich finde halt, alles ist so, ja, gewollt, aber nicht gekonnt. Also zum Beispiel auch diese Diner-Szene.
Ja, ja.
Ich weiß gar nicht, so eine Bowlingbahn oder so. Eigentlich ist es ja auch eine coole Kulisse. So, und das ist ja irgendwie auch ein cooler Gedanke, so, oh, guck mal, hier ist alles fake. Die Jukebox ist aus den 40ern. Die Kunst ist aus den 50ern. Angel,
die Bedienung ist Pseudopunk.
Und die Bedienung ist Pseudopunk.
Ja. Also, kann jeder die Frisur tragen, die ihn passt. Schon mal gehört? Identität?
Klar. Ich frage mich bei einigen Eierköpfe immer. Dann wenn die Brüste mitteilen wollen, dass jemand in den Schaft reinpasst. Identität schwankt. Zieh dich doch mal um. Die mitierte 40er, die falschen 50er. 68er, 70er, nachgemachter Punk, Rock'n'Roll, letzte Generation.
Ja, aber dann kommt das halt irgendwie überhaupt nicht rüber und in dem Moment fehlt auch oft irgendwie die coole Inszenierung und es ist halt wirkt alles wieder super flach, weil halt die Schauspieler es nicht rüberbringen und nicht verkörpern.
Ja.
Ja.
Und dann immer die, dann
wenn es noch das Spannendste, was man dem Film noch abgewinnen kann, ist halt diese seltsame Dynamik zwischen Johnny und Angel, die ja eigentlich, wie du auch immer schon gesagt hast, etwas von einer Liebesbeziehung irgendwie hat. Und der Film betont ja irgendwie seltsamerweise immer wieder diese homosozialen, homosexuellen Spannungen zwischen den beiden. Am Anfang sofort schon, also macht der Angel mal irgendwann Kompliment zu den schönen Augen von Johnny, nimm doch die Brille ab, da hast du auch so schöne Augen oder irgend sowas, sagt er doch. Ja, bist du schwul? Nein. Dann wird der Johnny für den Stricher gehalten und generell dieses, sie erleben irgendwie gemeinsam mal diesen Abend, trennen sich, kommen wieder zusammen, haben dann dieses orgiastische oder dieses, Höhepunkt, wenn sie diese Musik zusammen machen. Diese Sexszene ist auch noch gegengeschnitten mit Johnny hat Sex mit Nelly, während noch der Angel diesen Song sich immer wieder anhört. Als ob das auch wieder so eine Ersatzhandlung ist für beide. Eigentlich hatten sie Sex miteinander gehabt, indem sie zusammen gejammt haben. Und dann wird es halt morgen und man macht den Walk of Shame und
trifft Walk of Shame, allerdings.
So langsam wieder auseinander.
Aber ich befürchte, das war eher so ein ungewolltes Nebenerzeugnis von zu viel gewollter Männlichkeit in diesem Film.
Ja, aber das ist ja dann auch wieder das Spannende. Dass man den Film vielleicht dann da wieder ihm das entweder unterstellen kann, dass er das sogar noch thematisieren wollte, dann war das auch wieder ein bisschen ambivalenter, oder man kann es einfach drin lesen und dann hat man wieder.
Ich möchte auch ehrenhalber möchte ich noch kurz die Versuche, Humor in diesen Film reinzubringen, möchte ich kurz erwähnen, weil die genauso mindboggling sind wie bei Senkrechtstarter.
Das sollte eine Rubrik werden übrigens, irgendwie Versuche von deutschem Humor in ihre Filme zu integrieren.
Also einmal diese Szene, wo ich dachte, ich soll es jetzt selbstironisch sein, wo die Rocker in dieser Bowlingbahn oder was das war, da anfangen rumzupöbeln und der Typ hinter der Theke, der Fake Punk mit den roten Haaren, holt ein Nudelholz raus. Das war so, what? Was passiert hier gerade?
Ja.
Und dann kommt plötzlich der Kommissar und sie...
Der Kommissar, ja.
Also sie hören sich da nicht mehr prügeln, weil dann eben weil Kommissarin in Kneipe sind und die ganze Zeit
eingeführt werden, als wären sie noch neue Figuren, die man weiter beachten sollte. Aber sie tauchen nie wieder auf.
Ja. Und
ja, fangen sie als Sheriff so, dann sind sie doch richtig cool. Ja, ist bei euch alles okay?
Ja, ja. Ganz klar, ja,
zwei Espresso, ja, zwei Espressi.
Wenn dieser Film eins wieder, auch wenn er diese Message wieder rüberbringen wollte, wieder Chapeau, ist angekommen. Punks sind einfach die spießigsten Menschen der Welt. Das kommt in diesem Film auch, finde ich, unglaublich gut rüber. Sowohl der Typ hinter der Theke mit den roten Haaren, ja, der da einen noch Sprachnazi macht, und dann als auch Johnny in allem, was er tut. Und inklusive, dass er irgendwann Kanaka sagt, was ich A, verstehe ich das Wort nicht, und B, weiß ich nicht, was der Film da, das war genauso seltsam wie die Szene mit den, die Polacken-Szene in Abwärts. Und ich so dachte, was ist das jetzt, soll das jetzt ja irgendwie ein Kommentar sein?
Mann, ich glaube, du wirst Gerte. Quatsch, ich bin immer nicht so sieben, ich spreche jeder Kleinigkeit zusammen. Soll ich mich entschuldigen?
Wofür?
Für den Kanaka, ist ja doch peinlich, oder?
Ah,
Johnny wirkte, könnte auch aus heutiger Zeit irgendwie so ein Political Correctness Con Mad Kandidat sein, irgendwie dann zu Angel meinte, ja, schämst du dich jetzt, weil ich Kanaka sage, ich lasse mir das aber nicht verbieten, ich sag auch das N-Wort, wenn du Bock drauf hast, so, weil Bruno, der echt so denkt, so, was ist ein Film, was machst du jetzt gerade, was machst du jetzt? Ja, halt einfach die Schnauze. Und
die Schnauze, Mann.
Ja, auf jeden Fall, zweite Szene, in der Humor vorkommt, ist, als sie dann am Ende sich diesen Kaffee bestellen, beziehungsweise Nelly das Bloody Mary, und
sie hat Alkoholprobleme.
Ja, Nelly ist eben ein trauriges Kapitel, das in diesem Film
nicht wirklich benannt wird, aber
ja.
Sehr traurig.
Ja, auf jeden Fall, und ich weiß gar nicht mehr wieso, aber Johnny die ganze Zeit mit den Augen immer so, was macht er denn? Aber er guckt die ganze Zeit so super seltsam. Und das soll, glaube ich, super witzig sein. Immer so irgendwie auf den Kaffee, dann wieder zurück und dann wieder auf den Kaffee.
Ja, vor allem, wenn er dann den Kaffee trinkt, erstmal über Angels Jacke spuckt. Weil das
genau, dann kippt er ihn noch über Angels, ja, dann kippt er ihn über Angels Jacke. Deswegen muss er ja auf Toilette gehen. Aber es ist so, Film. Du warst die ganze Zeit nicht witzig, warum versuchst du jetzt Slapstick? Was ist falsch mit dir?
Ja.
Einiges.
Ich glaube, es gibt einfach so, das war der Produzent Karl Auer, der so in vielen deutschen Machwerken seine Finger im Spiel hatte, der sagt, oh, lass uns doch mal machen, ist doch lustig. Guck mal den Satz, sag mal den Satz.
Nicht lustig.
Lustig.
Definitiv nicht.
Ja, nicht lustig.
Und damit lassen wir euch aus dieser Folge Episode 1.
Ja? Ist das das Ende?
Ich glaube, das ist das Ende.
Das war's.
Cut.
Das war's.
Ich glaube, das ist das Ende.
The Kids of 84 have nothing more to say.
Ja, mehr steht nicht auf dem Zettel.
Schrott und Asche, Freunde.
Ja.
Schrott und Asche.
Hm. Ja. Aber Angels Love und Angels Fall und so weiter.
Ja, the Berlin Wall will never fall.
Nee, Anta, das wird das tiefe Message dahinter. Wenn man richtig weit,
ja.
Wenn man ein bisschen
denkt drüber nach. Und lasst es uns euch nicht von uns abgebrühten Idioten versauen, die ganz so wie Angel sich von nichts mehr flashen lassen können im Leben.
Eigentlich wollen wir auch nur den Podcast der Morgen einreißen, so wie Angel.
Ja.
Mhm. Wir arbeiten auch die ganze Zeit dran.
An dem perfekten
Podcast. An dem perfekten Podcast, der wie... Ja.
Ja, wenn ihr uns jetzt entschuldigt, dann müssen wir junge Punks suchen gehen. Wir werden jetzt die ganze Nacht durch die Stadt cruisen und junge Menschen einfach in unser Auto reinladen. Falls ihr nichts mehr von uns hört danach, versucht uns im Knast zu besuchen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche plötzlich wieder. Nee, gar nicht wahr. Wir hören uns ja nur noch mal alle mal im Monat. Ne? Wir hören uns das nächste Mal wieder.
So. Ja, wir können im Moment nicht so ganz versprechen, dass...
Wir haben unseren Jam-Sessions.
Versuchen, den perfekten Podcast herzustellen.
Ja, das dauert halt dabei. So, also, Freunde.
Wir drehen uns im Kreise.
Es ist sehr philosophisch. Also, Freunde der Nacht, Schrott und Asche.
Genau, Schrott und Asche. Mauer, Bauer, Flauer.
Sauer.
Sauer, Sauer.
Sauer.
Aus und vorbei, die Mauer ist gefallen, Punk ist tot und Episode Heinz macht für heute auch Schluss. Die Musik aus dieser Folge stammt von Forget the Whale, Fishpunk und natürlich den Preset Messiah. Mehr von uns gibt's auf unserer brandneuen Webseite episodeheinz.de. Außerdem gibt es uns mittlerweile auf iTunes, da würden wir uns sehr über eure Bewertungen freuen, falls ihr noch deutsche B-Movies kennt, über die wir unbedingt mal quatschen sollen. Dann schreibt uns doch bei Twitter oder Facebook oder einfach eine Mail an episodeheinz@gmail.com. Vielleicht habt ihr auch selber ein B-Movie-Projekt, über das ihr gerne berichten wollt. Dann kontaktiert uns doch einfach. Wir freuen uns jedenfalls auf euer Feedback, euren Input. Also lasst von euch hören, schaltet beim nächsten Mal wieder rein und bleibt geschmacklos.